Und die Menschen da waren irgendwie so stark und so bunt und so, ja, wundervoll irgendwie. Und dann habe ich das im Fernsehen geguckt und mich einfach in diesen Sport unglaublich verliebt. Also der Sport hat mich gefunden. Dann bin ich zu dieser Wrestling-Schule gegangen und dann haben die einfach Nein gesagt. Die haben gesagt, nee, Mann, du bist nicht stark genug und du hast hier nichts zu suchen. Und die waren eh so ein bisschen so Anti-Frauen, die wollten eigentlich keine Frauen trainieren. Also es gibt verschiedene Dinge, die ich gelernt habe. Ich fange mal bei dem Einfachen an, was du jetzt wahrscheinlich nicht erwartest, Ruhe behalten. Also übelst enttäuschen, ja.
Next Level Team Design. Teamarbeit neu gestalten. Next Level Team Design hat eine Weile Pause, aber nun geht es endlich weiter und wir starten mit einer Hammerfrau, Jessie Garbert. Jessie ist Profi-Wrestlerin und Unternehmerin mit Sirius Sports Entertainment sowie einer Wrestling-Schule im thüringischen Schwallungen. Viel Spaß beim Hören.
Wie bin ich reingekommen?
Ja, genau. Wie bist du zum Wrestling gekommen?
Also, mit 10 Jahren habe ich durch Zufall ein Wrestling-Buch in meinen Händen bekommen. Das war so ein Schülerkalender und der lag da einfach und ich habe dann da drin geblättert und da war Hulk Hogan, Undertaker, wie die alle heißen, Macho Man, Ultimate Warrior waren da drin. Ja. Und ich so, boah, warum sind die so stark? Weil meine Familie und alle so um mich herum waren halt nicht stark und im Gegenteil, die waren immer schlecht gelaunt und immer viel gestritten und die Menschen da waren irgendwie so stark und so bunt und so, ja, wundervoll irgendwie. Und dann habe ich das im Fernsehen geguckt und mich einfach in diesen Sport unglaublich verliebt. Also der Sport hat mich gefunden.
Wann war das ungefähr?
Das war 1996, nee, 95 war das, genau. Na, warte, ich war 10, ich bin 82 geboren, dann waren 92, so, jetzt weiß ich's.
Na und das ist ja jetzt vielleicht auch nicht der Klischeesport, den junge Mädchen machen.
Das stimmt, da habe ich viel zu kämpfen gehabt, deswegen auch.
Ja, im wahrsten Sinne. Du sagtest ja, du bist dann irgendwie reingekommen, aber dann muss man ja auch drin bleiben und sich wahrscheinlich sowieso dort durchbeißen, aber als junge Frau vielleicht noch viel mehr.
Wie ja, wir reden das? Ja von einer Zeit, wo es noch nicht so Twitter und Facebook und diese ganzen Sachen gab. Also ich war, musst du dir so vorstellen, ich war halt in so einer Familie, die war irgendwie ein bisschen doof und die haben sich ja so sehnlichst ein Mädchen gewünscht und jetzt habe ich da mit Wrestling angefangen, also zu gucken. Ich war ja noch nicht Wrestlerin oder so. Und das fanden die dann doof, dass ich mich für so Männersport interessiere. Und in der Schule konntest du ja mit niemandem drüber reden. Ich habe dann mal die Bravo-Sport habe ich mir dann immer und dann habe ich alles ausgeschnitten und habe dann immer, also es kam immer um 22 Uhr auf DSF, aber ich konnte das da noch nicht schauen, weil halt die Familie noch vor dem Fernseher saß, also musste ich immer bis 3 Uhr morgens warten und dann habe ich mir das immer im Fernsehen angeguckt und am nächsten Morgen dann in der Schule natürlich geschlafen, weil war ja müde und du konntest aber mit niemandem drüber reden, weil ich glaube, die anderen Eltern haben es den Kindern nicht erlaubt zu gucken und ich war da wirklich ganz alleine in dieser Welt, also es war wirklich so eine Fantasiewelt, die ich um mich herum aufgebaut habe und in meiner Fantasiewelt war ich halt ein Teil davon. Ich war dann im Traum eine Ringrichterin, wie ich halt zwischen den großen Männern stand und denen gesagt habe, nein, du darfst es nicht und hier unfair. Aber in meiner echten Welt war ich halt total das Gegenteil. Ich war klein, unsichtbar, ich wurde viel gemobbt. Meine Eltern, meine Pflegeeltern haben mich nicht geliebt und das war halt echt alles ein bisschen blöd. Und dementsprechend hat mich, so sage ich auch gerne immer wieder, das Wrestling hat mir mein Leben gerettet.
Ja, jetzt schon total beeindruckend. Aber es kam ja dann irgendwann zu dem Punkt, wo du vom Konsumieren des Wrestling, vom Fernsehen gucken, aktiv wurdest und selber den Sport ausgeübt hast.
Da sind einige Jahre vergangen und es gab mal so eine Show, es war eine Live-Show von WCW damals, die ist nach Erfurt sogar damals gekommen. Mit meinem Vater bin ich nach Erfurt und dann haben wir eine Live-Show gesehen von den Amerikanern, die haben damals eine Tour hier gemacht und da weiß ich noch, ich war in der ersten Reihe und habe halt mit den Ringrichter mich angelegt und der hat so richtig cool mit mir interagiert, weil ich halt, glaube ich, einer der lautesten Fans war und dann hat er mich in die Schuhe mit reingebracht und da war dann auch wieder so ein Schritt, oh, ich musste unbedingt rein und dann ist ja das Leben gekommen, man hat seine Pubertät gehabt, man musste seine ersten Jobs suchen und was nicht alles, dann ist das Wrestling ein bisschen verloren gegangen, aber dann 2000 habe ich durch Zufall habe ich eine deutsche Wrestling-Schule gesehen. Ich wusste nie, dass es deutsches Wrestling gab. Ja. Ich dachte immer, es gibt nur die Amerikaner, weil die kannte man ja aus dem Fernsehen. Und dann ist mir aber so ein Flyer in die Hand geflogen und da stand dann irgendwie so deutsches Wrestling da, Böcklerpark, keine Ahnung. Und dann bin ich da hingegangen und da waren so ganz normale Menschen, so wie ich halt damals, so klein und unsichtbar und weiß ich nicht. Und dann dachte ich, krass. Und da waren auch zwei Mädels, Vesna und Blunikita, und die waren genauso dünn. Also ich bin halt 1,78 und damals war ich super magersüchtig. Ich habe da irgendwie nur so 50 Kilo gewogen und langes, braunes Haar und käseweiß und ohne Selbstbewusstsein. Und dann gucke ich mir die Mädels an und sag so, oh, ich will das auch machen. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber ich will das machen. Und dann bin ich zu dieser Wrestling-Schule gegangen und dann haben die einfach Nein gesagt. Die haben gesagt, nee, Mann, du bist nicht stark genug und du hast hier nichts zu suchen. Und die waren eh so ein bisschen so Anti-Frauen, die wollten eigentlich keine Frauen trainieren. Und dann bin ich da echt 3 Monate hin und habe gesagt, ich will aber mitmachen. Dann irgendwann nach 3 Monaten haben sie gesagt, komm, die lässt uns nicht in Ruhe, jetzt macht sie mal mit. Und dann haben die mich verprügelt ohne Ende, also wirklich mit blauem Auge, aufgeschlagener Lippe. Hab aber durchgehalten, weil ich nicht wusste, dass es anders geht. Ich dachte, Wrestling ist voll der knallharte Sport. Also ist er immer noch, nicht falsch verstehen. Aber die haben mir dann nach 3 Monaten ungefähr gesagt, so, ey, jetzt erklären wir dir mal alles. Wrestling ist ein choreografierter Sport, also es ist alles vorher bestimmt, wer gewinnt, wer verliert, wie viele Minuten, welcher Move wann und wann kommt. Die Schläge sind zwar trotzdem echt und das Hinfallen ist so trotzdem weh, aber halt nicht so krass, als wenn man sich jetzt hier so verprügelt. Und dann wurde irgendwie alles einfacher, nicht viel einfacher, aber ein bisschen einfacher, weil du hast dann mehr Kontrolle bekommen und du wusstest, oh krass, du bist nicht in diesem Sport, weil dich irgendjemand verletzen will, sondern man muss aufeinander aufpassen und Teambuilding machen. Also du kämpfst mit deiner Gegnerin sozusagen zusammen für eine geile Show. Wo ich das dann alles gelernt habe, hat sich die Welt noch viel interessanter für mich entwickelt. Viele sind ja leider so, dass sie sagen, okay, interessiert uns nicht, ist ja kein echter Sport. Aber sie vergessen immer, es ist zwar kein echter Sport in der Hinsicht, dass es nicht der bessere Gewinn geht, aber es sind Sportler. Also die Typen und die Mädels, die da im Ring sind, die müssen Höchstleistung.
Ja, du musst wahrscheinlich auch super hart trainieren.
Die müssen so hart trainieren und die müssen gut aussehen, die müssen aber auch fit im Kopf sein, weil das Ganze sich merken, auswendig lernen. Du musst wissen, wie schaffe ich das Publikum, zum Beispiel, wenn jetzt der Bösewicht bist, wie schaffe ich es, dass die gegen mich sind, aber auch dann für den Gegner sind. Und da sind so viele Faktoren, die zusammenspielen. Und damals war ja noch so Big Man, also alle waren so, keine Ahnung, 2 Meter groß und 120 Kilo. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verschoben und es sind viele kleinere Wrestler da, aber dafür machen sie halt krassere Sachen wie vom dritten Seil runterspringen. Und das kann ich euch sagen aus Erfahrung, das tut verdammt weh.
Krass, du sagtest ja auch im Vorfeld schon mal, dein großer Traum war es dann immer, auch aus Deutschland rauszukommen, in den USA zu kämpfen.
Ja, sagen wir mal so, mein Traum war immer, vom Wrestling leben zu können. Und das kannst du leider nur in Amerika. Da kannst du halt großer Star werden. Also ich wollte halt immer nach Amerika, weil ich kannte das vom Fernsehen. Und ich wollte halt ein Teil davon sein, weil ich mir das halt als Kind so ausgedacht habe. Und ich wollte nicht mehr, keine Ahnung, Verkäuferin sein. Ich bin gelernte Kauffrau im Einzelhandel. Ich habe überall gearbeitet, Tankstelle, McDonald's, ich habe Putzjobs gemacht, Werbefirmen gearbeitet, also ich habe 1000 Jobs gemacht, nur damit ich am Wochenende mal zum Wrestling kann, und das wollte ich halt nicht, ich wollte nur Wrestlerin sein, das war immer mein Lebenstraum und es geht halt nur in Amerika.
Aber wie bist du denn da hingekommen, weil so viel können wir schon mal vorgreifen, also du hast es dann irgendwann geschafft.
Es war ein langer Weg, also ich habe die ersten Jahre hier in Deutschland verbracht, also habe hier in Deutschland gelebt, bin aber zum Beispiel von 2003 bis 2007 fast jedes Wochenende für 3 Shows immer nach Frankreich gefahren. Es waren elendig viele Autofahrten, manchmal so 12 Stunden, und dann haben wir 3 Shows hintereinander gemacht. Dann irgendwann habe ich gesagt, ich wandere jetzt nach England aus, weil in Europa ist England die Hochburg von Wrestling, du kannst da eigentlich jeden Tag Wrestling machen, wenn du willst. Die haben so eine Art so Holiday Camps, nennt sich das, im Freizeitpark, da kannst du diese Shows machen. Und dann war ich in England und da war ich auf einer Show gebucht gewesen gegen eine Japanerin, und die hatte japanische Talent Scouts dabei und die waren so fasziniert von mir, dass sie gesagt haben, ey, wir wollen dich gerne mit nach Japan nehmen. Aber Japan war für mich eigentlich nie die Option, weil ich habe mal eine Doku gesehen über japanisches Wrestling und die schlagen richtig hart zu. Ich glaube, die haben vergessen, dass es nicht, also dass es abgesprochen ist, und die schlagen sich so hart, und ich habe immer gesagt, da will ich niemals hin, weil die müssen zum Beispiel, da gibt es in dieser Doku, wurde das eine, das Mädel, die trainiert hat, wurde so richtig hart getreten und sie musste sich entschuldigen, dass sie jetzt geblutet hat, weil sie halt nicht aufgepasst hat. Und dann dachte ich mir, what the hell, so, entschuldigt euch bei mir, dass ich jetzt blute. Und genau, aber die haben dann gesagt, kommst du? Und dann dachte ich so, ja, also ich habe halt in England nicht so großes Geld verdient. Und dann dachte ich, Amerika hatte bei sämtlichen Tryouts, also Vorstellungsgesprächen, immer wieder Nein zu mir gesagt. Ja, komm, dann gehe ich jetzt mal nach Japan, ich traue mich. Und dann bin ich nach Japan gegangen. Das erste war zwei Wochen, also ich hatte da 3 Kämpfe. Und der erste Kampf war 30 Minuten. Die hatten mich gefragt, kannst du 30 Minuten kämpfen? Und in meinem Kopf hat's geschrien, nein, kann ich niemals. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und es war der brutalste Kampf ever. Ich hatte überall blaue Flecke, blaues Auge. Es war richtig brutal. Dann haben die irgendwie zu mir gesagt, du hast den Test bestanden. Und ich dachte mir, okay, ich wusste nicht, was es einen Test gibt. Und dann haben sie mir 3 Monate angeboten. Und diese 3 Monate waren auch ein bisschen so lebensverändernd, weil ich konnte jetzt vom Wrestling leben. Also die haben meine Wohnung bezahlt und mir eine gute Gage gegeben. Und ich hatte auch echt viel Spaß und du konntest jeden Tag trainieren. Also die hatten jeden Tag 4 Stunden Training da in Japan. Ja, und nach diesen 3 Monaten haben die gefragt, willst du halt einen unendlichen Vertrag haben, also so lange, wie es halt geht. Und dann habe ich in England meine Wohnung aufgegeben und bin dann nach Japan gezogen. Und dann 2016 war auch die Reise dann vorbei und dann habe ich mich wieder in Amerika beworben und habe gesagt, ey, hier bin ich, darf ich kommen, ich habe Erfahrung, ich weiß schon, was ich tue. Und die aber wieder nein, hatte irgendwie kein Glück. Und dann bin ich kurz ins MMA gegangen, also ich habe dann Mixed Martial Arts gemacht, weil es dann immer, damals war ich dann auch schon mittlerweile 30, ich war 34. Und dann hieß es ja, ab 30 wollen wir keine Wrestler mehr unter Vertrag nehmen, weil die können ja nichts dazulernen. Und ich wollte denen aber unbedingt beweisen, ey, natürlich kannst du was dazulernen, vor allen Dingen, wenn du es wirklich willst. Und habe eine neue Sportart gelernt. Ich habe in 6 Wochen MMA gelernt, bin dann auch in den Käfig gegangen, habe den Kampf gewonnen und dann sind alle durchgedreht. Dann wollten die mich alle haben. Und dann habe ich nochmal in Japan einen MMA-Kampf gemacht vor 20.000 Zuschauern. Und dieses Video, wie ich da so die Stufen zum Ringen runtergehe, ist viral gegangen. Also über TikTok und keine Ahnung, überall halt. Und dadurch hat mich die WWE dann angerufen. Die hat gesagt, ey, die sieht aus wie ein Badass. Sie ist Deutsche. Komm, wir probieren's mal. Und dann durfte ich bei so einem Turnier mitmachen. Das war also so zwischen 2017 und 2019 hat die WWE mal entdeckt, hey, Frauenwrestling ist gewollt von den Fans und Frauen können richtig gut arbeiten. Und dann haben die so ein Turnier gemacht, wo nur Frauen in diesen Ringen waren. Und es war so ein 2-Tages-Turnier, da waren 16 Frauen am Start und ich war halt eine davon und ich durfte Deutschland repräsentieren. Und ich sag mal so, ich habe zwar das Turnier nicht gewonnen, aber ich habe das Publikum gewonnen. Es war Standing Ovation, die haben gesagt, please sein Jazzy, also gibt Jazzy einen Vertrag. Hab dann auch meinen Wunschvertrag bekommen, hielt ihn in den Händen. Nur bevor sie dich komplett unter Vertrag nehmen, musst du erstmal zum TÜV. Dann haben die mich halt angeguckt von oben bis unten und dann kam leider raus, ich habe einen 3-fachen Bandscheibenvorfall und haben den Vertrag natürlich zurückgezogen. Ich dann erstmal eine Operation gemacht und dann hieß es Feierabend, du kannst nie wieder in den Ring. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht weitergemacht hätte. Ich habe mich dann zurückgekämpft, habe sehr, sehr gute Sportärzte gehabt, Sportmedizin und habe mich dann wieder zurückgekämpft. Und dann 2019 haben die mir einen Vertrag nochmal neu angeboten und dann war ich endlich da. Mein Traumjob, WWE, super, ich gehe nach Amerika. Naja, nicht ganz so. Die haben mich jetzt erstmal nach England geschickt, weil sie da eine Zweigstelle aufgemacht haben und die haben gesagt, ja, hier beweist du dich erstmal, beweist, dass dein Nacken hält und dass wir halt mit dir arbeiten können, weil jetzt war ich auch mittlerweile schon, ich glaube 37. Normalerweise ist man dann auf dem Weg nach draußen und fängt nicht erst an und mir hat's gar nicht gefallen. Mein Traum wurde zum Albtraum. Ich habe jeden Tag Mobbing erfahren müssen, ich musste mir jeden Tag irgendwelche Hitler-Nazi-Witze anhören und dann haben die irgendwann auch versucht, mich aktiv zu verletzen, sind halt auf meinen Nacken losgegangen, die Mädels, aus Eifersucht, keine Ahnung. Und dann dachte ich so, okay, ist das wert? Und dann habe ich für mich persönlich beschlossen, dass es nicht wert ist, dass ich einfach...
Lass mal nochmal reingehen, wie war denn das so für dich? Ich stelle es mir vor, das muss ja unglaublich enttäuschend sein, wenn du so lange für so einen Traum kämpfst und dann...
Ja, ist so. Also ich weiß noch, ich sehe es heute noch vor mir, ich hatte dieses WWE-T-Shirt und war dann so auf dem Flughafen und ich habe mich gefühlt wie eine Königin. Ich dachte, hier WWE, ich repräsentiere euch jetzt. Ich war so stolz, da zu sein. Und dann aber bin ich da hingekommen und es war wirklich so, ja, wie so eine Highschool, wie ein College in Amerika. Ja. Du willst dich so am Tisch setzen, alle hören auf zu reden, erst lachen sie noch, du kommst rein, alle sind still, du weißt nicht mit deinem Tablett, an welchen Tisch setzt du dich jetzt, also richtig dumm. Und auch immer, wenn wir Partnerübungen gemacht haben, keiner wollte mit mir trainieren, also richtig zu Kindergarten. Und klar, auf der einen Seite denke ich mir, ich brauche keine Freunde, ist mir egal, ich bin zufrieden, wie ich bin, so. Aber auf der anderen Seite brauchtest du sie ja, weil, was die halt auch nicht verstanden haben, wenn du mit mir ein gutes Match machst, dann kannst du halt auch nach oben kommen, so. Und die Amerikaner waren ja auf meiner Seite, so Shawn Michaels und Triple H, die haben mich geliebt, die haben gesagt, ey, wir haben voll Bock auf dich, aber die Engländer waren es halt, die da irgendwie total anti waren. Und dann ist halt ein Jahr vorbeigegangen. Nach einem Jahr sollten wir neue Gehaltsverhandlungen haben. Dann habe ich gesagt, ey, darf ich bitte nach Amerika ins Performance Center kommen, also dass ich da trainiere? Dann hieß es nein. Dann habe ich gesagt, wie sieht es wenigstens mit einer Gehaltserhöhung aus? War auch nein. Und dann dachte ich mir, ja, okay, dann gehe ich. Und bin dann aber auch wirklich aktiv zu denen gegangen, die mich da so krass gemobbt haben und habe gesagt, weißt du was, ich habe jetzt gekündigt. Und die so, hey, musst du doch nicht. Ich so, halt deinen Mund so. Ich gehe jetzt, aber Hauptsache, du kannst dir dann irgendwann in den Spiegel gucken, weil ich kann in den Spiegel gucken. Ich weiß, dass ich für die Karriere niemanden, weißt du, vom Bus geschmissen habe, aber die halt schon. Aber ja, so war das dann. Und dann kam die Pandemie und viele fragen mich oder ich frage mich natürlich auch selber, wäre ich trotzdem da geblieben, hätte ich gewusst, dass die Pandemie kommt, weil ich habe im Januar 2020 gekündigt und im März war ja dann, April war ja die Pandemie. Aber ganz ehrlich, klar wäre es der einfachere Weg gewesen, weil dann hätte ich ja trotzdem Einkommen gehabt, aber es hätte mit meinem Kopf nicht so geklappt. So für mich war einfach das Prinzipsache. Ich werde ja nicht in einer Firma bleiben, wo ich nicht willkommen bin. Und ja, und man kann auch sagen, ja, nur die Harten kommen in den Garten, aber das war es mir einfach wirklich nicht wert. Und sagen wir, wäre es 20 Jahre oder 10 Jahre jünger gewesen, wäre es auch vielleicht was anderes gewesen. Aber so hast du in deinem Leben schon so viel Lebenserfahrung gehabt und ich weiß, was es bedeutet, keinen Frieden im Kopf zu haben. Und ich weiß aber auch, was es bedeutet, Frieden im Kopf zu haben. Und dieser Frieden in meinem Kopf war mir viel mehr wert als alles andere.
Ja, krass, ne? Also so lange gekämpft, um festzustellen, ja, irgendwie ist es
aber
scheiße.
Ja, schon festzustellen, aber es war nicht umsonst. Also man muss auch wissen, wann muss man die Reißleine ziehen. Ja, ja. Und ich bin halt so ein bisschen so, ich würde schon sagen, so Marketing-Profi. Ich sag halt immer, dass ich bei der WWE war. Die Leute wissen ja nicht, was eine Minute oder was 10 Jahre. Ist eigentlich vollkommen egal, was zählt. Du warst da und du hast den Weg geschafft. Und jetzt mache ich halt mein eigenes Ding. Ich mache meine eigene Schule und ich mache meine eigene Veranstaltung. Ich bin jetzt auch Veranstalter geworden. Und ich habe einfach meine eigene Vision und ich habe einfach viel mehr Freiheit. Und ich habe mein Leben als Wrestlerin gelebt. Das war alles toll. Ich habe coole Leute kennengelernt, coole Erlebnisse gehabt. Und jetzt ist aber auch Zeit, was Neues zu gehen. Also ich verstehe zum Beispiel auch nicht so Wrestler, die jahrelang bei WWE sind und alle Championships sich geholt haben, bei WrestleMania gekämpft haben, weil das ist ja so das Ziel für jeden. Aber dann trotzdem da bleiben. Also so oder so, ich würde dann irgendwann gehen und mich weiterentwickeln wollen.
Ja, was so für mich deutlich wird, genau, also du gehst halt deinen Weg, ne? Ja. Und jetzt bist du hier.
Ja.
Und hast deine gar nicht so kleine Wrestling-Schule.
Genau.
Und stehst ja jetzt ganz am Anfang wieder und wahrscheinlich auch vor der Herausforderung, dir hier alles aufzubauen, dir deine Community ein Stück weit zumindest weiterzubauen. Du hast mit Sicherheit bombastische Kontakte überall hin und trotzdem muss es ja irgendwie laufen. Ja. Wenn du jetzt mal so für dich deine letzten 15, 20 Jahre resümierst, was sind denn vielleicht so die Sachen, die dir wirklich hängen geblieben sind, wo du sagst, und genau das habe ich jetzt gelernt, um mir hier das aufzubauen. Was ist dir beim Thema Zusammenarbeit mit deinen Kunden wichtig, mit den Leuten, die hier trainieren in deinem Restaurant?
Also was ich jetzt schon, also es gibt verschiedene Dinge, die ich gelernt habe. Ich fange mal bei dem Einfachen an, was du jetzt wahrscheinlich nicht erwartest, Ruhe behalten. Also ich habe schon oft so viele Momente gab, wo es hieß, es geht nicht weiter und hier, wir werden alle sterben, aber nichts passiert. Und genau so ist es mir hier auch. Also ich bin wirklich so ein Problemlöser. Und ich sage immer, es gibt ganz viele Probleme, aber es gibt auch ganz viele Lösungen. Und dafür bewundern mich auch die Leute hier so, die sagen so, wie ruhig du bleiben kannst. Und ich so, wenn du wüsstest, was ich schon hier für Probleme hatte, dann ist das jetzt eine Kleinigkeit. Und ich habe zum Beispiel ein Telefonat bekommen, nachdem wir hier alles aufgeräumt haben und dann war der Elektriker hier und ich war aber gerade im Baumarkt und dann rief mich meine Mitarbeiterin, Jersey, wir dürfen die Küche nicht aufmachen, Katastrophe. Und ich so, oh, um Himmels Willen, rase nach Hause, habe dann erstmal meine Mitarbeiter hier in diesen Raum hier, wo wir gerade sind, ins Büro gepackt, sag so, alle erstmal durchatmen, ich gehe mal kurz mit dem sprechen. Und dann bin ich halt hingegangen und da war es gar nicht so wild. Die haben das halt falsch verstanden und vielleicht haben sie es auch so verstanden, wie sie es gerne gehabt hätten. Der hat nur gesagt, man darf nicht öffnen, wenn man den Auftrag nicht schon gibt. Also wenn man dran arbeitet und man beweisen kann, hey, da war schon einer und hat es überprüft, dann kannst du öffnen. Aber wenn du es nicht machst, dann darfst du nicht öffnen. Und die haben nur gehört, wir dürfen nicht öffnen, obwohl wir so viel Arbeit hier reingesteckt haben. Und dann dachte ich so, okay, ich lasse mich nicht mehr stressen. Wir machen hier einfach auf. Und wenn morgen die Welt untergeht, dann ist es halt so. Aber heute ist heute und guck nicht. Aber ja, auch im Bereich Network, also das ist so wichtig. Ich habe so viele Kontakte in alle Richtungen und das ist ja auch das Interessante an meiner Welt. Ich kenne Anwälte, aber dann kenne ich auch wieder irgendwelche Automechaniker und irgendwie brauchst du ja alles. Und das in meiner Welt passt alles zusammen, weil Wrestling-Fans sind so in allen Nischen, also auch Kinder, Erwachsene, Omas, Opas so. Und durch meine Reisen habe ich halt viele kennengelernt. Die Wrestler, die haben ja auch alle irgendwie Jobs, sind Polizisten oder Lehrer, was halt so witzig ist. Ja, und dann rufe ich den einen an, sag so, ey, hier, kannst du mir das mal helfen? Ja, klar, ich kenne den und den. Und das ist halt super interessant, weil alle helfen dir irgendwie. Und ich sag immer, so wie du es reinschreist, kommt es halt dann auch wieder zurück. Und du musst halt nett sein und auch mal Gefallen tun. Und ich habe zum Beispiel ganz oft auch umsonst gearbeitet, weil ich wusste, das wird sich dann irgendwie anders wieder herauskristallisieren. Also irgendwie wird dann ein anderer dir einen Gefallen tun. Ja. Nicht unbedingt dieselbe Person, aber vielleicht dann ein anderer, weil du diesen einen Job gemacht hast. Und so ist halt Networking extrem wichtig. Also nicht nur in deiner eigenen kleinen Bubble bleiben. Und vor allen Dingen finde ich auch super wichtig, was viele Leute tun. Das nennt sich Gatekeeping. Behalte nicht die Informationen für dich selber, weil du hast ja nichts zu verlieren. Wir gehen alle von dieser Welt. Vielleicht gehen wir morgen schon, aber was hast du denn davon, wenn du die ganzen Informationen, die du in deinem Leben gesammelt hast, für dich behältst? Gib sie doch weiter. Irgendeiner freut sich und sagt, ey, die Jessie, die macht immer so, hier, komm, helf ihr auch mal. Und so, ja, es ist halt dann wie so ein Kreislauf, wie so ein Uhrenwerk und ganz viele kleine Zahnrädchen hast du dann und so funktioniert das Ganze. Es kann nicht funktionieren, wenn du alleine nur drehst, weil dann wird alles wegfliegen. Ja. Du brauchst andere Leute.
Ja, so in meiner Welt, ne, heißt es dann immer, ja, Wissen miteinander zu teilen.
Genau,
ne?
Ja, Wissen miteinander teilen, ist ganz wichtig.
Jetzt seid ihr ja hier auch ein paar Leute, die das machen. Wie arbeitet ihr hier zusammen? Ne? Also habt ihr regelmäßige Treffen, wo ihr sagt, was läuft, was vielleicht auch scheiße läuft?
Oder? Ja, natürlich. Also ich würde es eher so wie so ein Familienunternehmen nehmen, weil wir Wrestler sind halt alle ein bisschen so Freaks oder die halt hier so zusammenarbeiten. Ja. Wir sind nicht normal, geht ja auch gar nicht. Aber wir sind liebevolle Freaks und dann haben wir halt, also das Ganze ist ja auch ganz witzig entstanden. Ich habe gesagt, ich möchte eine Schule aufmachen, komme was wolle, das ist einfach mein nächster Schritt. Und dann habe ich mir ein paar Häuser angeguckt und dann habe ich halt dieses Haus gefunden und ich wollte eigentlich eine reine Frauen-Wrestling-Schule aufmachen. Und dann habe ich halt in eine Gruppe geschrieben, ich habe so alle Mädels dazu gepackt, die ich kannte hier aus Deutschland, die halt Wrestling machen. Da habe ich gesagt, ey, habt ihr Bock, dass wir hier was zusammen aufziehen? Und dann hat sich tatsächlich niemand gemeldet, außer eine Person, also die ganzen Mädels gar nicht. Und dann habe ich auch geschrieben, ja, wow, ist ja ganz schön krasses Feedback hier von euch. Und dann haben halt wirklich alle so Ausreden gefunden. Die sagen so, ja, aber wir haben ja unser Leben und ha, wir müssen ja da und hier. Und die sind nicht wie ich. Ich gebe immer alles auf, ich schmeiß alles hin, wie viele Wohnungen ich schon hatte. Und ich spring da einfach rein und guck halt, was kommt. Ist total naiv und unverantwortlich, aber auf der anderen Seite auch irgendwie total cool und erfolgreich bin ich dadurch geworden, weil ich nicht den sicheren Weg gehe, sondern ich sage, hey, ich nehme diese Herausforderung jetzt an. Weil wo ich doch nach Japan gegangen bin, ich wusste doch auch nicht, was mich erwartet, wo ich dann kurz vor meinem großen Titelkampf stand, wusste ich, okay, ich werde jetzt krasse Schmerzen haben, aber ich wusste ja auch nicht, komme ich da lebend raus oder nicht, weil die hat schon da Dinge geplant, wo ich dachte, okay, ich werde ganz mies auf den Kopf fallen und werde es nicht überleben, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und so bin ich hier auch reingegangen und dann habe ich halt die Mädels angeschrieben und nur eine hat gesagt, die will da mitmachen und ihre Eltern haben die dann hierher gebracht. Und dann liefen die Eltern hier so rum und dann haben die gesagt, Jessie, du bist ja alleine. Wir dachten, du hast hier so ein fettes Team. Weil wenn man mich mal so auf Social Media und so beobachtet oder die ganzen Sachen, die ich mache Veranstaltungen, ich war auf Tour mit Udo Lindenberg und ich mach da und da und überall mache ich irgendwas, dann denken natürlich die Leute A, dass ich steinreich bin und B, dass ich ein fettes Team hinter mir habe. Aber ich mache das alles alleine. Und so war dann der Vater total überrascht. Er sagt so, wow, so was ist hier los? Und dann hat er gefragt, was machst du mit der Küche? Und dann habe ich gesagt, so wie privat, so geschäftlich, will ich damit nichts zu tun haben. Und dann hat er gesagt, ja, wollen wir zusammenarbeiten? Ich mache die Küche auf und du machst die Schule oben und machst die Zimmer. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Und dann ist er hierher gezogen, vom Saarland hier einfach hergezogen und hat alles aufgegeben. Und klar, es waren sehr oft schwere Tage auch und wir alle wollten schon aufgeben und wieder nach Hause gehen. Aber wir haben so viel jetzt hier reingesteckt, so viel Herzblut und ja, einfach alles. Und jetzt sagen wir ziehen das durch. Und wir machen jetzt einmal die Woche, machen wir ein Meeting. Und mittlerweile kenne ich ja auch meine Mitarbeiter. Ich sehe ja, wenn die irgendwie so ein bisschen komisch gucken, dann weiß ich, irgendwas ist schief oder frage ich, was los. Und wir haben zum Beispiel, ein Kühlschrank fehlt uns. Wir müssen unbedingt einen Kühlschrank noch besorgen, aber das Geld ist halt auch gerade ein bisschen knapp. Und ich sehe halt immer, wenn er schlecht drauf ist, dann frage ich ihn, ist es der Kühlschrank? Ja, ich brauche Platz. Und dann versuche ich ihn zu motivieren, weil ich weiß, früher oder später werden wir einen Kühlschrank haben. Oder wir brauchen auch noch eine Spülmaschine. Ich habe zu ihm gesagt, solange wir sie nicht haben, werde ich halt spülen. Und so versuche ich halt immer mit guter Laune, die dann auch wieder weiter zu motivieren. Und wir kommen ja auch jeden Tag ein Schrittchen weiter. Also oder die Eröffnung, die wir hier gefeiert haben. Wir wussten nicht, kommt einer oder kommen ganz viele. Und dann war 15 Uhr, der Bürgermeister stand hier und sonst keiner. Und ich dachte mir, wie peinlich ist das denn? Keiner kommt. Und dann höre ich nur so von hinten, ja, du hast ja auch keine Flyer verteilt. Selber schuld, hier wird keiner kommen. Und ich habe es dann auch fast geglaubt. Aber über den ganzen Tag dann sind über 200 Leute gekommen. Cool. Also es war ein großer Erfolg. Hätte ich Flyer verteilt, dann hätten wir es gar nicht geschafft. Weißt du, was ich meine? Und so passieren halt jeden Tag so ein bisschen kleine Wunder. Und das schweißt uns zusammen und wir haben halt eine Vision und die Vision ist, hört sich total cheesy an, es tut mir leid, Leute, aber die Vision ist Liebe. Wir wollen schaffen, dass jeder, der diesen Sport liebt, auch die Möglichkeit hat, diesen auszuführen. Ich kenne einen Jungen, der wird auch bald hierher kommen. Seine größte Leidenschaft ist, dass er Wrestler ist und Tag und Nacht mit dieser Liebe leben kann. Und es biete ich ihn hier. Ich sage so, du könntest hier Co-Trainer werden, du könntest dafür sorgen, dass halt alles sauber ist im Trainingsbereich und dafür stelle ich dich ein. Und anstatt dann, keine Ahnung, in der Tankstelle zu arbeiten, arbeitet er halt für mich. Ich schaffe also auch Arbeitsplätze in dieser Wrestling-Welt. Und das ist das Ziel. Und mein Traum ist es jetzt schon, weil wir alle Freaks sind, wie ich schon gesagt habe, dass wir zu Weihnachten alle am Tisch sind. Ich habe zum Beispiel keine eigene Familie und deswegen ist es für mich so, das ist meine Wrestling-Familie. Dieser Koch und seine Frau und seine Tochter, die sind jetzt ein Teil von mir geworden. Oder der Dave, mein technischer Berater oder mein kreatives Gehirn sozusagen. Die sind jetzt alle irgendwie in meinem Leben und es ist meine Familie geworden. Klar, es gibt auch Leute, die müssen wieder gehen, aber es ist ja bei Onkel und Tante genauso, die müssen auch manchmal gehen. Und so werden wir hoffentlich zu Weihnachten dann hier alle zusammensitzen und einmal unsere Probleme vergessen.
Cool.
Wenn es atmet so hier völlig aus.
Wenn du jetzt mal so nach vorn blickst, ne, und du dir überlegst, was wäre denn so das Bestmögliche, was hier passieren kann, spulen wir mal nach vorn so. Ein, zwei Jahre nach vorn, wie sieht's denn dann hier aus? Wie sieht dein Alltag aus?
Ja,
wie sieht euer Alltag aus?
Ja, das Bestmögliche ist halt, dass ich trotzdem meine Sachen machen kann, dass ich halt überall hinreisen kann und viele Speaker-Jobs habe und dass das hier so mein Baby ist, was ein Eigenleben hat, dass ich hier einige Leute angestellt haben und hier die Leute mal zum Essen kommen, dass wir genug Schüler haben und dass aber vielleicht auch eine Schülerin oder ein Schüler von mir bei WWE landet. Weißt du, dass die dann sagen, ey, ich bin von Sirius. Und das ist so mein Traumgedanke. Und mein größter Traum ist natürlich auch, dass meine Veranstaltungen gut laufen. Ich bin ja nach wie vor Veranstalterin. Und ich möchte gerne deutsches Wrestling nach oben bringen, dass die Leute auch wissen, es gibt nicht nur amerikanisches Wrestling, sondern auch deutsches Wrestling. Und ganz oben auf meiner Liste ist, dass alle besser Geld verdienen. Weil hier in unserer kleinen Wrestling-Nischenwelt sind halt die Gagen katastrophal. Und die machen das aber mit, weil sie sagen, ja, sonst können wir ja gar nicht im Ring stehen, was aber überhaupt nicht der Fall sein sollte. Also man sollte in den Ring stehen dürfen, aber trotzdem bezahlt werden, wie so, wie es angebracht wäre. Und das ist so ein bisschen so. Und dass alle halt auch ein Stück sicherer sind, dass wenn irgendwas passiert, dass dann trotzdem ein Fallschirm ist und die dann nicht, wie ich zum Beispiel früher, als meine Nackenverletzung war, da war ich total auf mich selbst gestellt. Ich hatte niemanden, der sich um mich kümmert. Ich hatte kein Backup, ich hatte keine Einnahmen und war alles ein bisschen sehr schwer. Und keine Ahnung, ich versuche, das ein bisschen besser zu machen für alle. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich habe sehr viel Gegenwind, also auch von der Branche, obwohl ich es überhaupt nicht verstehe, warum da so viel Gegenwind kommt, weil ich ja wirklich versuche, es besser zu machen. Aber ich mache einfach mein Ding. Ich habe jetzt mein Universum im wahrsten Sinne des Wortes und wer mit mir mitziehen will, der kommt halt mit. Ich habe große Visionen, große Pläne. Ich will nicht klein bleiben. Ich will nicht in der Turnhalle veranstalten, sondern ich will in der freaking Mercedes-Benz Arena veranstalten eines Tages. Und da möchte ich Stück für Stück hin. Ob ich es schaffe, wer weiß. Aber ich habe es vor.
Ja, also was man, glaube ich, sehr deutlich merkt, ne, das ist ja halt wirklich eine Herzenssache. Und es ist total schön zu sehen. Und für mich auch schön zu sehen, wie viel Energie das freisetzt, wenn man das tut, was man liebt.
Ja, das war auch witzig. Gestern haben wir so ein bisschen Besprechung gehabt und dann haben wir halt auch mal so Klartext geredet. So, und dann haben die gesagt, was sehr viel Druck auf mich eigentlich aufwirft. Und ich habe es auch schon gespürt, aber jetzt haben die es ausgesprochen. Die haben gesagt, wenn ich nicht gut drauf bin, dann sind die alle nicht gut drauf. Und wenn ich gut drauf bin, dann fühlen die so eine krasse Energie. Und das ist irgendwie meine Superpower, dass ich schaffe, Menschen zu begeistern. Wir haben uns ja auch zum Beispiel auf so ein Event kennengelernt. Ich durfte Speaker sein. Und ich merkte es schon, dass ich so eine krasse Energie habe und dass ich schaffe, obwohl die Leute gar keine Ahnung von Wrestling haben, dass sie zumindest interessiert daran sind. Und ja, wenn ich eine Superpower habe, dann ist auf jeden Fall meine Energie.
Wenn man denn mehr noch über dich erfahren will, wenn man an dir dranbleiben will, wenn man auch hier über das Objekt ein bisschen was erfahren will, wo findet man am besten Infos? Was kann ich gut verlinken?
Ja, also klar, Social Media, Jessie Garbert unter mein Instagram, Facebook und so. Aber wer Lust hat, könnte auch mal, wenn er das hat, RTL Plus, da ist eine kleine Doku über mich, das heißt Badass Woman of Wrestling. Da wurde ich 6 Monate lang gefilmt, wie ich halt meine Shows mache. Das finde ich ganz gut, aber auf YouTube gibt's auch einiges zu sehen. Und ja, ich habe auch eine eigene Webseite, Sirius Entertainment, aber am aktivsten bin ich eigentlich auf Instagram unter Jessie Garbert. Also man findet mich, wenn man finden will.
Okay, ich werde es auf jeden Fall in die Shownotes verlinken. Und ja, jetzt danke ich dir erstmal für deine Einblicke. Wünsche dir und euch alles Gute, dass es hier richtig kracht.
Danke und danke für die Zeit, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ja, wenn ich eine Message habe da draußen an die Zuhörer, dann würde ich sagen, traut euch. No guts, no glory. Also geht da raus. Ist egal, ob ihr hinfallt, Hauptsache ihr steht wieder auf, ein bisschen Staub abwischen und weitermachen. Alles ist irgendwie möglich.
Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Danke dir, Jessie.
Bis dann, ciao.
Im Nachgang hat mich beeindruckt, wie authentisch Jessie ist und wie viel Durchhaltevermögen sie ihren eigenen Weg geht. Wer noch nicht genug hat, dem empfehle ich die Folge mit Martin Kruhestedt, der wie Jessie seinem Herzen folgte und der mit Mut zum Selbst als Musiker und Komponist durchstartete und mittlerweile vielleicht sogar der bekannteste Neoklassiker Deutschlands ist. Viel Spaß beim Hören. Bis bald.
Next Level Team Design. Der Podcast, der Teams besser macht. Mehr auf www.berger-training.de.